Herzlich willkommen zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich hier im Flagship Store in Chur bei Dario.
Ciao Sven, freut mich, dass du da bist.
Sehr gerne. Ich habe mich riesig gefreut auf das Gespräch. Ich habe richtig viele Fragen an dich.
Cool.
Fangen wir aber mal an mit der Nachhaltigkeit.
Ja klar.
Was bedeutet für dich das?
Du, ich meine, wir sind ein Unternehmen oder eine Marke, die sich sehr stark mit der Nachhaltigkeit befasst. Also wir haben uns, das Montagnard wurde aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken heraus gegründet. Deswegen für mich ist das, es begleitet mich tagtäglich. Natürlich im Privaten, aber eben halt auch im Geschäftlichen. Und Nachhaltigkeit für mich bedeutet wirklich so der bedachte Umgang mit Ressourcen und zukunftsfähig leben und arbeiten.
Okay, jetzt muss ich aufpassen. Montagnard, ich hoffe, ich habe es richtig
Absolut
ausgesprochen.
richtig, genau.
Woher kommt das? Es hört sich sehr eigen an. Ist das retromanisch?
Montagnard ist rätoromanisch, genau. Und man kann es ein bisschen ableiten vielleicht auch vom französischen Montagne. Und das Montagne bedeutet Berg und Montagnard ist der Bergler.
Der Bergler. Und oder weshalb wird er dann auch so widergespiegelt? Was ist die Geschichte dazu? Du bist ein Quereinsteiger.
Ja, also witzigerweise mit meinem Mitgründer, mit dem ich Montagnard gegründet habe, heißt er ja ebenfalls Dario. Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen, haben eine sehr ähnliche Geschichte, was wir gemacht haben, also auch vom Karrierepfad her. Wir waren keine Textiler, sondern beide waren in der Unternehmensberatung, einerseits Strategie und hat bei mir jetzt Nachhaltigkeitsberatung. Und wir haben 10, 12 Jahre in Zürich gelebt. Und wenn du in Zürich lebst als Bündner, dann bist du der Bergler. Und für uns etwas sehr
Okay.
Positives, etwas Schönes,
Ja.
das wir gerne auch verkörpern, ja.
Was sind für dich die Berge?
Heimat, in erster Linie Heimat. Und für mich etwas sehr, sehr Beruhigendes. Und Berge, sie haben etwas Raues, etwas vielleicht auch Unberechenbares, weil Wetterumschwünge etc. Aber die Berge sind für mich wirklich so Ruhepol.
Also auch ein bisschen Kraftort.
Absolut, ja.
Von der eben vom Angestelltenverhältnis hast du dich selbstständig gemacht, eben eher als Quereinsteiger, nichts von der Modebranche eigentlich wirklich gewusst, aber dich hat es interessiert. Wie war das?
Ja, witzigerweise Textilindustrie eigentlich gar keinen Bezug gehabt, weil für mich war bis zu dem Zeitpunkt war Kleidung kaufen ein Kraftakt. Das hieß wirklich, ich muss Hosen haben, weil die langsam durchlöchert sind, oder ich muss wieder einen neuen Pullover kaufen. Und für uns war die Textilindustrie aber sehr stark geprägt vom Gedanken, man hört und liest immer wieder über eben die Nachhaltigkeitsherausforderungen, die diese Industrie hat. Und das hat uns einfach gereizt. Und da komplette Quereinsteiger, also wir hatten kein Vorwissen. Wir hatten sehr viel Vorwissen, wenn es darum geht, wie man vielleicht ein Konzept nachhaltig denkt, um so etwas aufzubauen. Aber vom Textilen, das mussten wir uns alles selbst in vielen, vielen Stunden Recherche und Besuchen auf Messen und mit Gesprächen mit Experten uns selbst aneignen eigentlich, ja.
Okay. Wie nachhaltig und transparent deiner Meinung nach ist die Modebranche?
Ja, also die gesamte Modebranche, würde ich sagen, hat da sehr viel Nachholbedarf. In der Transparenz einerseits, also da gibt es sehr viele Beispiele, wo man einfach wirklich relativ schnell mal sieht, dass man bei der Transparenz an die Grenzen kommt. Und das fängt damit an, dass sehr, sehr oft der Glaube besteht, Made in bedeutet, das ganze Produkt wurde da gemacht, schlussendlich ist es nur der letzte Teil und die Lieferketten sind so dermaßen komplex und groß und da gibt es enorm viel, das noch gemacht werden muss. Und beim Nachhaltigkeitsaspekt, ich meine, heutzutage, ich glaube, es sind wenige Prozent, 1, 2% der Fasern, die tatsächlich rezykliert werden. Und wenn man nur wenige Prozent von den Kleidungsstücken wirklich zu neuen Kleidungsstücken rezyklieren kann, dann ist man als Branche noch sehr, sehr weit weg von einer wirklich nachhaltigen Umsetzung.
Wie wichtig ist für dich auch eben die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten, respektive wo wird deine Mode produziert?
Witzigerweise sind wir ein Unternehmen, das sehr, sehr nah produziert, also beispielsweise auch in der Schweiz. Also wir haben Produktionsstätte in der Schweiz, wo wir unsere Jacken und Mäntel produzieren.
Wow.
Für uns ist die Nähe aber viel wichtiger in Bezug auf Kontrolle und Nähe zu unseren Partnern. Mhm. Viel mehr als wirklich die Transportleistung, die dahinter steckt. Also es wird ja sehr oft, wir werden beispielsweise auch sehr oft als nachhaltiger angeschaut, weil wir in Europa beispielsweise und in der Schweiz produzieren. Mhm. Wenn man aber so die Ökobilanzen mal genauer betrachtet, dann findet man schnell heraus, Materialverarbeitung viel relevanter als Transport.
Okay.
Also deswegen der Transport eigentlich vernachlässigbar, für uns aber aus Kontrollsicht und vor allem die Nähe und die Zusammenarbeit mit den Partnern enorm wichtig.
Ist natürlich auch, ich stelle das immer wieder fest, ein riesen Unwissen auch da. Also man hört immer die Schlagthemen, Transportweg, CO2-Ausstoße. Und ich glaube, der Otto-Normalverbraucher, auch wie ich, vielmals denkt dann, ja okay, vielleicht liegt das einfach, ja was kann ich da einsparen im Weg? Aber ich glaube, es gibt viele andere Thematiken, die viel wichtiger sind, stimmt das?
Genau. Genau, und das ist auch das, wo wir einerseits versuchen zu sensibilisieren darauf, mhm. also dass eigentlich eben die Transparenzthematik sehr wichtig ist, aber halt auch, welche Materialien werden eingesetzt und wie werden sie dann zu einem Produkt verarbeitet. Mhm. Als Beispiel, wenn man jetzt eine Biobaumwolle einsetzt, kann das sehr sinnvoll sein, wenn man sie aber danach mit Polyester mischt, auch wenn es recycelt Polyester ist. Dann kann das vom Material her und vom Öko-Impact im Material immer noch einigermaßen sinnvoll sein. Aber das Produkt danach ist nicht mehr rezyklierbar, nicht mehr wiederverwertbar. Okay. Und deshalb, diese Nachhaltigkeitsthematik ist viel, viel umfassender und komplexer, als man auf den ersten Blick meinen mag. Ja.
Bei dir ganz speziell, bei deinem Mode-Label, du verwendest sehr bewusst verschiedene Materialien. Welche sind die?
Ja, wir sind sehr bewusst, wir versuchen immer so, im Englischen sagt man Use Case, also wir versuchen eigentlich ein Produkt, dem immer auch eine Bedeutung und eine Funktionalität zu geben. Und sonst hat es bei uns nichts verloren. Wir haben beispielsweise verschiedene T-Shirts, wir haben da aber nicht verschiedene Designs, sondern verschiedene Materialien, die wir einsetzen. Und je nachdem, ob man jetzt ein Sommer-T-Shirt gerne hätte oder vielleicht eher das T-Shirt, das man unter einem Pullover, unter einem Hemd trägt, oder vielleicht ist es das alleinstehende T-Shirt, das man kombiniert mit einem Veston und dann sehr schnell schick aussieht. Wir arbeiten das sehr bewusst mit unterschiedlichen Materialien, um genau das eigentlich abzubilden.
Welche sind die?
Wir setzen beispielsweise Holzfasern, also holzbasierte Fasern ein. Okay. Wir haben eine ganz spezielle Baumwolle aus Griechenland, wo wir direkt eigentlich mit den Baumwollproduzenten in Griechenland die Verträge haben. Wir arbeiten mit Schweizer Wolle. Gehören dazu den ganz wenigen, die mit Schweizer Wolle arbeiten. Oder auch Schweizer Hirschleder setzen wir ein.
Wow. Also gibt es da überhaupt Partner, die dann das für euch aufarbeiten? Oder habt ihr da alles Learning by Doing? Sozusagen, musstet ihr euch das selbst wieder beibringen? Weil das habe ich jetzt noch nie gehört.
Ja, da gibt es glücklicherweise schon Partner. Okay. Oftmals ist aber viel Überzeugungsarbeit dann gefragt. Also beispielsweise, wenn man wie jetzt bei uns einen Stoff wiederherstellen möchte aus Schweizer Wolle, dass es so nicht mehr gibt, dann muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten bei den Partnern, die das dann verweben und weiterverarbeiten, weil eine Schweizer Wolle zu einem Stoff zu verarbeiten ist etwas komplexer und schwieriger, als wenn man die schön feine, langfaserige Merino-Wolle nimmt aus Übersee.
Die Kreislaufwirtschaft haben wir vorher auch schon ein bisschen was angeschnitten. Wo siehst du da explizit die Chance in deinem Label oder auch allgemein in der Industrie? Was kann man da noch besser oder noch mehr ändern oder vorantreiben?
Bei uns geht es sehr stark darum, dass man eigentlich vom Kreislaufwirtschaftsgedanken ausgeht und dann halt, wenn man ein Produkt designt, ist genau mit diesem Gedanken im Kopf halt auch designt und entwickelt. Wir nennen es bei uns eben auch, wir designen es für die Kreislaufwirtschaft. Also wir designen ein Produkt so, dass es eben wiederverwertet werden kann. Mhm. Und da hat es noch enorm viel Potenzial. Und der Schritt ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Man muss sich aber halt etwas mehr Gedanken machen vor dem Designprozess. Also es ist dann halt nicht nur der Baumwollstoff, beispielsweise eben aus der Biobaumwolle oder die holzbasierte Faser, und dann machen wir einen schönen Print drauf oder das T-Shirt in Blau. sondern da gehört noch etwas mehr dazu. Aber da, glaube ich, sind schon einige unterwegs. Wir wagen von uns zu behaupten, dass wir diesbezüglich auch zu den Vorreitern gehören. Mhm. Aber da bin ich überzeugt, da kann noch einiges verbessert werden in der Industrie.
Das heißt, also du bist davon überzeugt, dass auch dein Label wirklich etwas dem Alltag dazu beisteuert, dass es nachhaltiger geht?
Wir hoffen es irgendwo durch, ja. Wir haben Unternehmen ursprünglich auch etwas aus dem Gedanken heraus gegründet, dass wenn wir selbst nicht werden wir selbst so groß, dass wir einen Impact haben, weil mehr Produkte von uns auf den Markt kommen, wo wir glauben, dass sie bedeutend sinnvoller und nachhaltig produziert werden, oder wir inspirieren andere, uns zu kopieren oder unsere Ansätze zumindest zu kopieren und nach ähnlichem Vorgehen dann eigentlich die Produkte zu produzieren.
Ich finde das sehr inspirierend und auch sehr wertvoll, dass du eben auch sagst, ich glaube, es geht darum, andere auch mit auf die Reise zu nehmen. Ja, genau. Alleine ist man sicher gut, aber wenn vielleicht mehrere dazu stoßen, kann man noch stärker werden. Und finde ich sehr interessant.
Ja, letztendlich ist es der Impact, den hat man, wenn man es im großen Stil umsetzt. Und das können wir alleine niemals.
Den Weg oder die Gründung in die Selbstständigkeit, Montagnard, das Modelabel, alles selbst aufbauen, jetzt einen wunderschönen Flagship-Store hier in Chur. Ich meine, das ist extrem stressig. Wie bist du damit umgegangen? Was ist dein Ausgleich?
Mein Ausgleich habe ich einerseits natürlich mit meiner Familie, aber auch, wenn immer möglich, im Sport. Kommt das natürlich gelegen, wenn man in den Bergen lebt und arbeitet. Ich gehe sehr gerne Mountainbiken, spiele Eishockey im Winter, gehe auf Snowboard. Da finde ich so den Ausgleich zum Ganzen. Aber ja, selbst ein Unternehmen aufzubauen in einer Industrie, die man erst kennenlernen muss, hat schon seine Tücken. Ja.
Was sind da deine drei großen Learnings daraus?
Drei große Learnings. Also einerseits, alles dauert länger, als du planst und du gerne hättest. Aha. Nein, der Weg ist etwas steiniger wahrscheinlich und etwas länger als anfangs gedacht. Aufs Bauchgefühl verlassen. Mhm. Das ist etwas, das ich sehr stark immer wieder gemerkt habe. Und einfach mal ausprobieren. Also nicht zu lange darüber nachdenken und einfach mal raus damit.
Aber ausprobieren, riskieren, sich einlassen, neue Wege gehen.
Aber ich denke, das hast du wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, du bist jetzt seit gut 4 Jahren in Bad Ragaz.
Mhm. Im Sommer sind wir dann 4 Jahre offen, Memories. Auch da hast du ein Konzept, das du verfolgst, da musst du geradlinig bleiben, aber irgendwann realisierst du auch, dass du musst die Schrauben dort andrehen, du musst dich verändern, du musst offen bleiben, du musst aber trotzdem eine hohe Qualität halten und du musst deinen Weg weiterverfolgen, oder?
Ja.
Und bei mir kam da schon auch irgendwann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, dass ich zu verkopft war, zu sehr Konzept gelebt habe, bis ich gemerkt habe, so, ich bin intuitiv, ich bin eigentlich ein Herzensbauchmensch, also muss ich das wieder zulassen. Und lustigerweise war das auch so der Knackpunkt oder der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, dass das Konzept so super gut bei den Gästen angekommen ist, dass eigentlich dann plötzlich die Buchungen gehen durch die Decke. Cool. Wir waren sehr gut ausgelastet und irgendwann kam dann auch so das Gefühl, dass ich meinem Jugendtraum, 3 Michelin-Sterne zu erkochen, näher kommen. Und irgendwann hat sich das dann auch so bestätigt. Ich habe für mich gespürt, habe es im Team gesagt, wir sind auf dem Level. Sehr schön. Dass es dann natürlich gekommen ist, im 22, das war immer noch oder ist immer noch crazy. Aber ich glaube, das sind so auch die Learnings, eben sich treu bleiben, authentisch bleiben, auf dem Weg weitergehen, aber trotzdem eben nicht vergessen, dass ein Herz und ein Bauch da ist.
Ja, kann ich mich sehr gut damit identifizieren. Ja. und das Thema Nachhaltigkeit ist da aber auch wichtig, oder? Also, weil du hast ja nicht nur 3 Michelin-Sterne mittlerweile oder ihr, sondern da seid ihr auch bewusst nachhaltig unterwegs mit eurem Restaurant. Was bedeutet denn die Nachhaltigkeitsthematik jetzt für dich?
Genau, wir haben dafür auch extra noch einen Green Star bekommen, also die Auszeichnung für Nachhaltigkeit von Michelin. Und Ich glaube, Nachhaltigkeit hat viele Facetten, im Privaten wie auch beruflich. Bei uns ist sicher ein großer Teil auch das Produkt. Wo beziehe ich meine Ware? Wo habe ich ein Produkt her? Wie wird es hergestellt? Von wem kommt es und woher? Und was aber auch ganz wichtig ist, ist der Punkt Mensch. Ich habe sehr viele Leute bei mir im Team, die zusammen mit mir was kreieren. Das heißt, ich muss auch da einen neuen Weg gehen, damit ich da eigentlich so viel wie möglich retour gebe, dass dann auch dann wieder die Energie stimmt und wir zusammen einen Strang ziehen können und nach vorne gehen.
Ja, das stelle ich mir noch herausfordernd vor, weil man hört ja von der Gastrobranche sehr, sehr intensiv, arbeitsintensiv. Man arbeitet meist eher dann, wenn die anderen eigentlich frei haben.
Genau.
Das ist wahrscheinlich schon eine enorm wichtige Thematik.
Absolut. Ich habe da im 22 eigentlich, also Anfangs eins, Ende 21, habe ich entschieden, dass ich ab 22 eine 4-Tage-Woche
Ja,
einführe. Also
cool.
das Restaurant 3 Tage geschlossen, Sonntag, Montag, Dienstag. Das hilft insofern, dass ich gemerkt habe, dass ich einen Ausgleich schaffen kann, dass wir mal auch als Team alle 3 Tage runterfahren können. Aber auch bemerkt, dass ich da einen extra Tag gewinne, wo wir kreativ sein können oder auch mal Events zulassen können, ohne dass wir das immer on top auf eine normale Arbeitswoche noch draufpacken
Ja.
müssen. Lustigerweise, das gibt viel mehr, gibt effektiv mehr Balance. Die Leute wissen auch, die Planung mache ich meistens auch schon im Vorjahr, dann wissen wir schon, wir werden die Events haben im Folgejahr. Das heißt, der Kalender ist sehr gut gesteckt. Und ja, ich merke, es ist einfach, die Leistung per se ist dann auch viel besser von deinem Mitarbeiter, weil sie viel frischer, mit viel mehr Engagement, mit mehr Freude, mit mehr Energie dabei sein können. Und so gibt es eine extreme schöne Balance. Und es kann einfach auch nicht zinnführend sein, dass man jeden Tag, weiß nicht, wie viele X-Stunden in der Küche steht oder auch im Service. Also ich muss dafür sorgen, dass es in einem Verhältnis steht, was einfach auch in Ordnung
Ja,
ist. Ja.
ich finde es mega spannend, weil du hast gerade auch gesagt, also die Freude, die spürt man ja raus. Und das Erlebnis schaffen, eben auch doch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ich sehe da eben auch sehr viele Parallelen bei uns. Wir haben das gestartet, um eigentlich so die Freude in die Nachhaltigkeitsthematik reinzubringen und dass man einfach auch aufzeigen kann, nachhaltig kann sehr wohl schön, komfortabel, qualitativ hochstehend sein. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da haben wir, meine ich, sehr viele Parallelen, weil du arbeitest sehr bewusst mit sehr regionalen, nachhaltigen Materialien, schaffst aber ein Riesenerlebnis, um eigentlich sei es das Stück Fleisch oder halt die Zutat dazu, ja.
Absolut, also wir wollen da ja Emotionen wecken und
Genau.
Geschichten erzählen und ohne Emotion ist etwas einfach nur okay und ich glaube, viele oder es ist vielleicht auch etwas, was wir einfach noch nicht auf dem Niveau in der Schweiz praktiziert haben, das gab es halt einfach noch nicht. Das hat wie immer gesagt, ich mache ein Konzept, das fokussiert sich genau auf das. Ich möchte auch den Produzenten die Bühne schenken und die Geschichte erzählen, weil für mich ohne Geschichte ist keine Emotion hinten
Genau.
dran. Und deswegen kam auch irgendwann der Entscheid ganz natürlich, weil eigentlich hätte ich ja zu einem Meer die Verbindung, weil die Alpenkette, die kommt in Nizza aus dem Mittelmeer. Und ich hätte es, aber für mich würde es sich nicht richtig anfühlen, einen Salzwasserfisch zu verarbeiten. Deswegen haben wir nur Süßwasserfische, weil die gehören zu uns. Du kannst es spüren, du kannst es schmecken und wir wecken Emotionen. Und ich glaube auch wichtig ist, dass wir wieder das Essen oder die Lebensmittel für sich sprechen lassen und ihnen den Raum geben, dass die Gäste wieder Essen wahrnehmen können. Und das ist genau das, was ich tagtäglich erlebe in den Diskussionen mit meinen Gästen. Dass genau deswegen kommen die zu uns und deswegen feiern sie das.
Sehr schön.
Also
Sehr cool.
ist dann eigentlich eine
Ja,
Win-Win-Situation.
absolut, absolut. Nein, ist schön eben, also natürlich auf eine andere Art, aber da sehe ich schon viele Parallelen. Was ich auch spannend finde, ist unsere beiden Industrien, Gastro oder Nahrungsmittel und Textilien, die stehen sehr oft auch in der Kritik, wenn es um Abfall geht, also bei euch Food Waste, bei uns halt Einfach die Textilabfälle. Wie geht ihr jetzt bei euch damit um, mit dieser Thematik?
Ganz wichtig ist natürlich die richtige Planung, also richtiger Einkauf. Ist natürlich auch einfach, wenn man sehr hohe Auslastung hat, eine sehr konstante Auslastung, was wir auch haben. Wir wissen genau, was wir eigentlich für die Woche brauchen. Ist aber auch, dass wir die Ansätze haben, was ist dann wirklich ein Abfall? Also können Rüstabfälle, Abschnitte weiterverarbeitet werden, wieder in Fermentationstechniken, dass wir halt aus Fisch, wir haben ein Signature-Gericht, das ist der Saibling, der hat Innereien und die Innereien tun wir mit einem Kochi-Pilz, was auf Coralbina-Gerste gewachsen ist, dann fermentieren, machen selbst unsere Fischsoße daraus. Okay. Also sorge ich dafür, dass Innereien und Gräten so wieder weiterverarbeitet werden, ich ein eigenes Produkt habe, meine eigene Fischsojasauce. Das kannst du aber auch auf Gemüse, mit Pilzen, mit Fleischabschnitten machen. Also das machen wir in diversen Richtungen. Und einfach da auch Dinge ausprobieren. Was für eine Garmethode verwende ich? Ich bin kein Liebhaber von Sous-Vide.
Ja.
Wir grillieren zum Beispiel das Fleisch ausschließlich auf Holzkohle, auf offenem Feuer. Und dann spare ich mir auch wieder das Plastik. Also es ist immer ein Abwiegen, was für alte Gartechniken können wir auch hernehmen eigentlich, was ursprünglich ist, aber auch dann weniger Impact hat, weniger Abfall. Und ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, auch da sich selbst treu zu bleiben und neugierig zu sein, dass man sich weiterentwickeln möchte. Ich weiß, es gibt Restaurants, die haben viel einen schwereren Fokus darauf, die machen das sicher auch noch besser. Aber ich glaube, für mich ist auch da wichtig, hey, Schritt für Schritt. Und vor allem einfach die immer qualitativ hochwertig. Also das zieht sich bei mir durch, sei es auf der Arbeit oder auch privat. Ich bevorzuge ein qualitativ hochwertiges Produkt. Ich bin sehr gerne bereit, mehr dafür zu zahlen. Aber ich weiß, es wird länger haltbar sein oder es wird irgendwann in einen Kreislauf wieder zurückgehen.
Ja.
Und auch wenn es dann vielleicht im Secondhand landet, egal. Aber es ist so, finde ich irgendwie wichtig, ja.
Ja, cool. Ja, ich finde den Kreislaufwirtschaftsgedanken, den hatte ich mir auch so gerade im Gastrobereich noch nicht so durchdacht. Macht aber eigentlich sehr viel Sinn. Also meine Kreislaufwirtschaft, so wie ich es verstehe oder definieren würde, ist, man versucht so wenig wie möglich Abfall zu produzieren. Und alles, was im Kreislauf ist, so lange wie möglich zu nutzen.
Genau.
Und wenn man ja dann beginnt, eigene Fischsoßen mit Rüstabfällen zu produzieren,
genau,
dann arbeitet man ja schon sehr stark genau in diese Richtung.
Ich denke schon. Ich glaube, klar, man kann das noch mehr ausreizen. Aber eben, ich glaube auch da, der einfache Gedanke ist immer, ich muss erst schauen, dass ich richtig einkaufe, gut kalkuliere und dann halt auch mal überlegen, okay, was passiert mit den Abfällen? Also altes Sauerteigbrot wird bei uns dann bei so sehr hoher Hitze geröstet, damit alles natürlich bakteriell auch tot ist. Aber wir nehmen das alte Brot dann auch wieder her und verarbeiten es dann und machen einen neuen Cracker oder irgendwas daraus. Kaffeesatz zum Beispiel, also nach dem Kaffee, die Kaffeepads. Also entweder arbeiten wir sie in einen Garten ein oder wir setzen es wieder mit einem Kombucha-Pilz an und machen es irgendwie Kaffee-Kombucha oder eine Kaffeesojasauce oder was auch immer, weil da so viel Geschmack noch drin ist. Und ich glaube auch, wichtig ist, dass man da neugierig eben bleibt und im Kleinen auch versucht, was kann ich ändern. Weil eben die Kleinigkeiten in einer Küche können sich eben summieren. Und dann eben, finde ich, effektiv dazu beitragen. Aber es fängt wirklich beim Einkauf ein. Wo kaufe ich was ein? Wie wurde da auf die Böden, auf das Lebensmittel geschaut? Haben die gleiche Philosophie? Und für mich automatisch dann schon, ist es ja eigentlich nichts anderes wie eine Wertschöpfungskette, die ich dann bis zu Ende denken sollte. Und genau, und das versuchen wir zu machen.
Ja, das Witzige ist, du hast es ja vorhin erwähnt, ihr schaut auch auf alte, althergebrachte Praktiken zurück. Weil bei uns ist es, wir machen auch sehr vieles, das hat man vorhin halt schon immer so gemacht, man muss es jetzt aber wie wieder erlernen, weil früher war logischerweise sehr vieles von diesem Kreislaufwirtschaftsgedanken ausgeprägt. Man hat das halt nicht so genannt, weil es war völlig logisch, dass man keine Abfälle produziert, dass man möglichst viel wiederverwertet, weil da war es dann halt auch eine Geldfrage recht schnell. Und deswegen finde ich es noch spannend, oder? Ihr verfolgt das auch sehr stark Und oftmals schaut man halt auch zurück und vielleicht nicht nur 5 Jahre, sondern dann 50, 100 Jahre zurück, wie man es gemacht hat.
Absolut. Also ich glaube, so das Erbe oder unser Erbe, sei es jetzt, glaube auch eben in der Gegenüberindustrie, ich glaube, man darf das nicht einfach vergessen. Ich glaube, da liegt vielmals auch der Anker in, hey, wir müssen wieder umdenken und eigentlich hat man es früher auch schon so gemacht und warum machen wir es nicht mehr so? Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo die Frage sehr dringend ist, die ist sehr brisant, vielleicht sind wir auch zu spät dran, who knows, aber wichtig ist, wir müssen was ändern und in dem Müssen und auch in dem Wollen und in dem Pioniergeist, was zum Glück auch Leute wie du haben, so sehe ich dann eigentlich schon immer eine extreme Freude, dass da wieder einiges gehen kann und sich auch verändern kann.
Super cool.
Lieber Dario, nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und dass wir hier heute in deinem Flagship Store in Chur sein durften. Es war mir eine außerordentliche Freude, dich kennenzulernen persönlich und den Austausch zu haben.
Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und war mir ein schönes Erlebnis und war sehr spannend, mit dir zu sprechen heute. Danke
Vielen
dir.
Vielen Dank. Alles Gute dir.
Ebenfalls, danke.
Danke. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. In meiner nächsten 5. Folge werde ich mit Johnny Giger das Gespräch suchen. Er ist Pro-Skater, wie ihr vielleicht wisst. In meiner Freizeit bin ich auch gerne mal im Skatepark und ich freue mich schon richtig darauf, dass ihr wieder dabei seid. Hey Dario, vielen Dank.
Danke. Mega
cool gewesen.
Ja, sehr cool.
Und, alles gut.
Gleichfalls, danke.
Danke.